Und ich kann mich noch erinnern, wie horny das mich gemacht hat und auch längere Zeit noch, dass ich daran gedacht habe, wie sich das angefühlt hat, dieses Gewicht von der Person auf mir zu spüren und diesen Willen von, ey, ich zerteile dich jetzt mit meinem Schwanz sozusagen einmal in der Mitte.
Er hat dann quasi seine Hand unter mich geschoben, sodass ich quasi auf seine Hand drauf saß. Und dann hat er mich halt einfach so ein bisschen so gefingert quasi durch die Hose durch, aber einfach nur, indem er so ein bisschen die Finger bewegt hat. Und da weiß ich auch noch, da war ich so ultra horny.
Geliebter auf Zeit
mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich, Luisa, sprechen heute in dieser Folge wieder über Sexfantasien. Und das ist der Teil 2. Das heißt, wir haben vor wann?
Vor ein paar Wochen.
Ein paar Wochen. Über Sexfantasien gesprochen und haben festgestellt, okay, wir kommen hier nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und es
ja,
gibt
wir haben
so
die Einleitung geschafft, so ungefähr.
Ja, die Einleitung geschafft.
Von dem,
genau,
worüber ich oder wir eigentlich reden wollten.
Genau, und deswegen geht's jetzt weiter.
Ja, genau. Ich will nämlich, also eigentlich wollte ich nämlich darauf hinaus, dass wir unsere Fantasien so ein bisschen analysieren. Und wir sind aber irgendwie nicht darüber hinausgekommen, über unsere Fantasien zu reden. Aber ich würde sagen, wir müssen die jetzt noch mal ein bisschen auffrischen, damit die Menschen, die jetzt hören, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, genau noch mal wissen, worüber wir eigentlich reden, damit wir selbst das auch noch mal wissen.
Und auch vielleicht nicht zu lange, sonst ja, sind genau alle gelangweilt, die erste Folge schon gehört
genau,
haben.
Genau, vielleicht einfach noch mal so ganz kurz, so kannst du noch mal kurz so zusammenfassen, so vielleicht deine, also ein, zwei Kernfantasien oder so, was passiert da so ungefähr? So Masturbationsfantasien oder so.
Genau, also ich hatte das ja schon in der letzten Folge gesagt, das müssen wir auch in dieser Folge nochmal sagen. Disclaimer, sexuelle Fantasien ist nicht das, was man sich wirklich wünscht in der Wirklichkeit. Und auch wenn jemand das ausdrückt, dass sie Vergewaltigungsfantasien hat etc., möchte die Person nicht in Wirklichkeit etwas derartiges erleben, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung etc. Deswegen bitte alle Leute, die das jetzt hören, aufgepasst. Das eine wollte ich sagen. Und außerdem Triggerwarnung, wir reden bestimmt über Themen wie Gewalt, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung und so weiter. Das heißt, wenn du da sensibel bist, dann ist diese Folge leider nichts für dich.
Da muss ich jetzt aber noch mal kurz, bevor du da deine Fantasie erzählst, auch wieder die andere Seite, ne? Wenn wir jetzt hier so Triggerwarnung und sowas und was man vielleicht manchmal vergisst. Wir haben witzigerweise an dem Tag, als unsere erste Fantasienfolge rauskam, war ich auch gerade auf einem Frauenretreat und da hat mir eine ganz tolle Teilnehmerin auch erzählt oder irgendwie nochmal so meinte so, ey, übrigens nochmal ultra krasses Danke an Luisa und dich, also mich in dem Fall, weil ihr einfach so einen ultra Beitrag dazu geleistet habt, dass ich mich nicht die ganze Zeit für meine Fantasien ultra hart verurteile und sie halt immer dachte, irgendwas ist komplett falsch mit ihr. Weil so typisches Ding, ne? Feministin, die dann aber halt irgendwie so Fantasien, also sie hat sie auch nicht geteilt, weil sie sagt, ist mir irgendwie zu krass immer noch, das einfach jetzt so zu sagen, was ich für Fantasien habe. Aber genau, das vergisst man auch manchmal, dass quasi, ja, die Triggerwarnung und so natürlich alle wichtig sind und es aber auch die andere Seite gibt, auch mal zu sagen, hey, es ist auch einfach normal und vollkommen okay, was du für Fantasien hast. So.
Ja, ne? Genau. Ja. Und da, deswegen habe ich diesen ersten Teil auch nochmal so betont, die Fantasie, die ich habe, möchte ich nicht umsetzen. Leider habe ich trotzdem danach zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, ja, ich habe so eine gute Idee, wie man das dann mit den Nippeln umsetzen könnte. Und dann denke ich mir so,
nein,
Leute,
oh mein Gott,
ich möchte nicht, weil das ist nämlich so, meine Fantasie beinhaltet, dass man mir sehr, sehr weh tut an meinen Nippeln. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht möchte. Also ich möchte es nicht. Nicht in meinem sexuellen Alltag, dass jemand nur Nippel klemmen oder nur irgendwie reinbeißt oder so. Das ist zu viel. Das will ich nicht. Ich stelle mir das nur vor. Aber das sein. Und das möchte ich jetzt auch nochmal diese Folge, dass wir das wirklich klarstellen und klar kriegen für alle Leute. Checkt es bitte.
Ja.
Dass eine Fantasie eine Fantasie ist.
Ja, ja, man müsste da echt so ganz klare, definitionsmäßig, wie wir schon versucht haben, so unterschiedliche Wörter für haben. Ne? Also das ist klar,
Wünsche,
es gibt Fantasie
Fantasien
und Wünsche. So, Fantasie klingt ja, nutzen wir ja auch im Alltag manchmal als irgendwas von wegen, ich fantasiere mir meine Zukunft zusammen, so wünsche ich mir das dann. Aber es ist eben wirklich diese Idee von, genau, man müsste eigentlich ein anderes Wort dafür finden. So, das ist ja Kopfkino, aber genau, irgendwie sowas, ne? Also
mein privates Kopfkino, was ich nicht. Also ja, und dann fasse ich jetzt mal kurz zusammen, also in ein paar Worten. Meine sexuelle Fantasie dreht sich natürlich um Vergewaltigungsfantasien, beinhalten so das Thema Kidnapping, Erpressung, ja, solche Sachen, sexuelle Belästigung, Prostitution. Ja, das würde ich sagen, sind so die Eckpfeiler der Fantasie. Wer da mehr dazu wissen will, muss in Teil 1 hören. Und bei dir, Lenia?
Naja, es wäre schon nochmal wichtig, dass du nochmal kurz einmal beschreibst, was passiert und einfach eine
Ach
konkrete.
Ach so, echt? So also, genau soll ich noch?
Genau.
Okay.
Also kannst du einfach irgendeine raussuchen.
Es gibt einen Banküberfall. Mhm. Ich bin eine hotte Bankangestellte und habe so eine Bluse an, ohne Unterwäsche. Und werde dann so gefesselt und die Person, die auf mich aufpasst oder auf diese ganze Bankangestellten-Truppe aufpasst, die fängt dann an, sich sozusagen...
Also Aufpass heißt die entführende Person.
Ja, die entführende Person, okay. Ja. So Stockholm-Syndrom.
Aufpass ist auch vielleicht ein bisschen nett umschrieben von... Ja, okay. Einsperrt, aber okay, ja.
Genau. Manchmal geht es dann so, die schüttet mir beim Wasser geben Wasser über die Bluse, dann sieht man so meine Nippel, dann wird diese Person horny, dann fängt die an sozusagen mich so zu belästigen, zu begrapschen und dann irgendwann fertig vergewaltigt und dann noch von den ganzen anderen Entführern auch.
Mhm. Genau, und das ist du so jetzt meine so, Fantasy. Also du hast jetzt ja gerade quasi dieses, das im Vorhinein gerade detaillierter geschrieben als dieses und dann werde ich vergewaltigt. Das ist quasi so, also ist so das, wo du vielleicht so die meiste Resonanz spürst oder was so das Wichtigste oder du am detailliertesten dir auch vorstellst, eher so diese Situation mit dem Wasser überkippen oder das, was
ja, das
dann danach
ich mir
passiert?
Auch. Also ich würde schon sagen, dass dieses ganze Vorher, was da alles vorher passiert, auch sehr große Rolle spielt. Ja, ich denke schon, also so die Hälfte der Zeit ist auf jeden Fall das, was davor passiert und die zweite Hälfte ist das, was dann danach passiert. Und dann springe ich ja auch so zwischen den einzelnen Fantasien manchmal hin und her und so zwischen den einzelnen Szenen und hebe mir dann die härtesten Szenen für den Schluss auf. Mhm. Also ich muss die auch da sozusagen aufheben, damit es dann am Schluss erst
damit es dann nochmal kickt. Und härteste Szenen so heißt halt die, wo es tatsächlich so sadistisch zugeht. Also
ja, da wird es dann so richtig so, meine Nippel werden... tun weh, weil Dinge mit denen gemacht werden, die halt hardcore sind oder Analsex und solche Sachen dann.
Ja, okay.
Obwohl man das dann vielleicht auch nicht Analsex nennen kann, wenn man dann vergewaltigt wird. Mhm. Aber ja, solche Sachen. Genau, ja. das ist so meine Fantasie, kurz gefasst.
Ja. Ich fand es gerade nochmal, mir fällt gerade eine Nachricht an, die ich auf Instagram bekommen habe, die ich ganz süß fand, weil wir letztes Mal auch darüber geredet hatten, mit diesem Hin- und Herspringen, also ob du quasi einen Verlauf hast, eine Geschichte im Kopf oder eben eher so einzelne Szenen. Und ich bin ja wirklich so, dass ich nur so einzelne Momente sehe. Und da hat mir eine Hörerin geschrieben, voll cool, ich dachte immer, ich bin die Einzige mit diesen GIF-Fantasien. Und ich finde den Namen irgendwie ganz süß. Also GIF, diese, weißt du, was man so auf im Chat quasi so. Und ich, genauso ist es halt, so ein GIF. Also meine Fantasien sind halt nicht Videos, sondern GIFs. Also.
Meine sind auch viel GIFs, aber vielleicht aneinandergereihte oder eher Stories. Ich glaube, darüber hatten wir ja geredet, ne?
Ja, genau. Genau, meine du meinst es ja schon, weil die hat es ja schon auch so einen roten, also es hat ja einen Anfang und ein Ende und sowas da.
Ja, genau. Und es hat aber auch sehr viel Schnitte und Szenen auch. Ja. Also es hat aber wahrscheinlich weniger GIF-Charakter als bei dir.
Ja.
Ja. Genau, aber okay. Und wie ist es jetzt bei dir? Also du musst jetzt deine auch noch zusammenfassen, damit wir hier im Bilde sind.
Genau, also ich glaube, meine Standardfantasie, die ich immer wieder ranziehe, ist halt diese mit dem Raststätte, also hier, ne, wie sagt man, Auto, wie heißt das Ding, wo man tankt? Tankstellen, Raststätten, Dings, ihr wisst schon, auf der Autobahn und dann irgendwie so, eben irgendwelche so, ich habe gerade so Wortfindungsstörungen, diese Männer, die halt da diese Lastendinger fahren, wie heißen die denn? LKW-Fahrer. und die, genau, eher auch eine Gruppe, also es ist kein Einzelner, sondern so eine Gruppe von denen und genau dieses GIF, was ich dann quasi habe, ist halt so, ich bin irgendwie über so eine Motorhaube gebeugt und
das wollte ich eigentlich zeichnen, das muss
stimmt,
ich nochmal.
Das wolltest du eigentlich zeichnen, ja. und werde dann halt irgendwie von hinten, aber also das Wichtige daran ist irgendwie so, dass es so ein bisschen, dass alles so sehr unmotiviert abläuft. Also es ist halt gar nicht wie bei dir, so dieses krasse Vergewaltigung und alles ist so voll krass so, sondern alles hat irgendwie so einen leicht gelangweilten, unmotivierten, so ein Bier in der Hand und dann stehen halt so ein paar andere da rum und wechseln sich halt so gegenseitig ab. So, das ist so ein bisschen die Story. Genau, und es gibt, was wahrscheinlich auch viele von euch kennen, so ein ziemlich bekanntes Buch von Jack Moran. Der war Psychologe, ich weiß gar nicht, ob der auch Sexualtherapeut war. Auf jeden Fall, genau, Psychologe. Und dieses Buch heißt The Erotic Mind. Ich glaube, auf Deutsch heißt das sexuelle Intelligenz oder so. Weiß ich gerade gar nicht, aber The Erotic Mind auf jeden Fall auf Original. Und da hat er halt so total viele Fantasien quasi so analysiert und so nach bestimmten Mustern geschaut. Und genau, das finde ich ganz interessant und da wollte eigentlich auch mal darüber reden und dass wir halt unsere Fantasien da mal so ein bisschen einsortieren. Allerdings finde ich, dass auch in diesem Buch wieder eine Sache, in meiner Erinnerung zumindest, als ich es komplett gelesen habe, jetzt habe ich nur noch mal so kurz reingelesen, eine Sache so ein bisschen vermischt wurde, nämlich auch wieder, gleiches Thema, Fantasien und sexuelle Realitäten. So, also er hat, glaube ich, gefragt nach Fantasien und die aber auch so ein bisschen in einen Topf geschmissen mit, oder er meinte dann auch so, ja, wenn euch nichts einfällt oder sowas, dann überlegt mal oder schreibt auch mal eure, ich glaube, er hat es gesagt, Peak Erotic Erfahrungen oder sowas auf. Also so, was war so der krasseste Sex in deinem Leben und so, um quasi auch auf unsere Muster irgendwie zu schließen. Und ich glaube, dass das voll unterschiedlich sein kann. Genau, und vielleicht können wir das jetzt nochmal anfügen, Luisa. Ich weiß, du bist ja so mit Langzeiterinnerungen, kann es vielleicht schwer sein, aber falls dir gerade so was einfällt, können wir das nämlich nochmal vergleichen. Also erinnerst du dich an so Peak Erotic Experiences, die du irgendwann in deinem Leben hattest, wo du einfach so am meisten Lust oder Ekstase gespürt hast? Und könntest du beschreiben, was da so passiert ist? Vielleicht einfach so ein, zwei Beispiele oder so?
Ja, schon. Also natürlich muss ich jetzt nachdenken. Ich wollte noch kurz, bevor ich das sage, dazu werfen, dass es auch eine Buchreihe gibt von Nancy Friday. Sie ist schon ein bisschen älter und die heißt My Secret Garden, Women's Sexual Fantasies. Und das hat sie auch für Männer. Ja. Es gibt irgendwie auch noch eins für Male Sexual Fantasies. Und da sind wirklich nur so die Sexfantasien, die ihr so eingesendet wurden. Also die wurden per Brief zu ihr gesendet. Die hat sie abgedruckt.
Ja.
Und die finde ich trotzdem auch sehr spannend zu lesen, weil die wirklich sehr authentisch sind. Und da sieht man auch ganz stark, dass die Wünsche und die Sexualität sich unterscheiden. Und sie hat das auch so kategorisiert und so weiter. Aber da können wir später auch nochmal drüber reden. Also die Sache, die ich geil fand, die mir wirklich passiert ist, das war deine Frage.
Genau, ja. Ja,
ja, also was fällt mir da spontan? Fällt mir da, oh mein Gott. Ja, so eine Sache, die ich sehr, sehr geil fand, war, ist auch relativ kürzlich erst passiert. Da war ich in so einem Nachtclub feiern. Und dann sind wir irgendwie horny geworden, mein Partner und ich, und sind dann in den Keller von diesem Nachtclub gegangen und hatten dann das Sex. Und dann hatten wir Analsex in so einem, hinter so einem, also eigentlich hinter so einer Ecke. Es war so, so im Stehen im Nachtclub, hinter in so mit so runtergezogenem Höschen irgendwie so in der Ecke Analsex haben und auch so richtig hardcore, während so die Musik um einen rum so wummert und man selbst so ganz leicht angetrunken ist und dann einfach nur so, das war schon echt super crazy. Also das war sehr, sehr geil. Und woran ich mich auch noch so erinnere, was ich auch spontan sehr geil in Erinnerung habe, war, dass ich mal in so einem Sexclub war, in so einem Swingerclub und dann so mit so vielen Männern Sex hatte, die alle so hintereinander. Das war auch sehr, sehr geil. Und daran erinnere ich mich auch immer noch. Sehr gut. Es gibt bestimmt noch einige andere gute Sexerinnerungen. Aber warum fragst du mich das jetzt? Also was ist der Hintergrund?
Ja, genau. Also weil man halt da, also weil, oder zumindest nach der Theorie, es halt dann so bestimmte Erregungsmuster gibt oder so. Oder er nennt es auch so Core Erotic Theme. Also so, was ist so unser typisches Muster quasi oder Thema, was uns irgendwie erregt. Genau, da können wir gleich, also wir können ja gleich deine Fantasie im Detail so ein bisschen mehr durchgehen.
Weil das ist ja eine Umsetzung und keine Fantasie.
Genau, genau. Meine Theorie ist halt so ein bisschen, und ich glaube, er hat das nicht getrennt. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass, also er gibt so ein paar Rubriken an so verschiedenen, so typischen Mustern, sage ich mal, die Menschen so haben, in die er so einteilt. Und meine Theorie ist halt so ein bisschen, dass es sein kann, dass wir in der Fantasie eben in ein bestimmtes Muster fallen und dann in der Realität in ein anderes Muster. So, weil das habe ich zum Beispiel bei mir, glaube ich, sehr stark, dass ich quasi in unterschiedliche Muster habe, je nachdem, ob es, ja genau, was es quasi ist.
Das ist interessant. Ja. Ja, bei mir würde ich sagen, es ist eher nicht so. Also meine Realität kommt auch schon relativ nah an die Fantasie. Also auch dieses Thema mit dem Analsex zum Beispiel. Analsex ist ja auch so, manchmal kann es ja was sehr Intensives haben. Also es ist ja so ein sehr, sehr intensives Gefühl und manchmal auch so ein ganz leichter Schmerz, der dabei ist. Und also kann sein, muss nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr so starkes, sehr, also genau so ein Gefühl. Und das entspricht auch sehr stark dem Gefühl, das ich in meiner Fantasie habe. Und ich habe ja auch schon mal in der Realität so eine Vergewaltigungsfantasie umgesetzt, allerdings halt eben geplant und besprochen. Deswegen ist es bei mir, würde ich sagen, grundsätzlich sexuell nicht wirklich sehr viel unterschiedlich von der Fantasie, obwohl manche Sachen davon halt eben nicht umgesetzt werden, auch in der Wirklichkeit. Und bei dir ist es ja ganz anders. Also er meint, es gibt so diese unterschiedlichen Typen, bei denen es gleich ist und bei denen es nicht gleich ist. Oder sagt er grundsätzlich, dass es...
Nee, er macht da, also so wie ich mich erinnere, gar keine Unterscheidung, sondern das war, er kam eher so von mir. Genau, aber ich will nämlich, bevor ich dir quasi erzähle, was so die Rubriken sind, wollte ich halt erstmal von dir quasi, ohne dass du schon so vorgebiased bist, von dir quasi hören. Ich frage mich noch, ob es noch irgendwie eine Sache bei dir gibt, an die du dich erinnerst, die vielleicht auch schon ein bisschen länger her ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade auch die aktuellen Sachen bei dir quasi halt noch oben drauf liegen und deswegen intensiver vielleicht wirken als, aber so erinnerst du dich an irgendwas, was schon echt ein paar Jahre her ist, wo du halt so einfach voll intensive Lust gespürt hast oder so, oder wo du sagst, boah, das ist irgendwie bis heute in Erinnerung geblieben, weil das so eine krasse sexuelle Erfahrung war oder erotische?
Ja, mir fällt gerade eine Sache ein, die war so vor einem Jahr ungefähr, da hatte ich so ein Dreier mit zwei Männern. Und das war auch sehr geil. Es war aber auch in die Richtung sehr heftiger Sex, sehr so, ich weiß noch, dass die eine Person extrem darauf stand, mir beim Masturbieren zuzuschauen. Und die andere Person dann gewartet hat, bis ich fertig war mit Masturbieren und mir dabei dann noch so ins Ohr geflüstert hat, so, wenn du gekommen bist, werde ich dich zerstören. Ja, also das war wirklich so, dass das die Person mir dann so gesagt hat, also auf Englisch, weil wir hatten auf Englisch gesprochen. Und dann in dem Moment, wo ich gekommen bin, quasi schon die Person dann wieder mit mir Sex hatte. Und ich kann mich noch erinnern, wie horny das mich gemacht hat und auch längere Zeit noch, dass ich daran gedacht habe, wie sich das angefühlt hat, dieses Gewicht von der Person auf mir zu spüren und diesen Willen von, ey, ich zerteile dich jetzt mit meinem Schwanz sozusagen einmal in der Mitte. Und das war schon ein sehr geiles Gefühl. Und daran erinnere ich mich noch. Also das ist jetzt ein Jahr her. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch Erinnerungen
von... Ja, krass, du warst gar nicht so, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach unsere so verschiedenen Charaktere oder so, ne? Dass du hast jetzt gar nicht so... Also es gibt ja oft so, dass Leute so erzählen, ja, ich hatte vor 10 Jahren einmal so diesen einen Sex, an den ich mich immer noch erinnere oder so. Das hast du gar nicht so doll, oder?
Ah, ich hatte mal ein Escort-Date. Das ist auch schon echt ewig lange her. Das war auch sehr geil. Das war eine Person, die super auf Analsex stand und auch so einen relativ großen Schwanz hatte. Und der hat mich dann auch so gefesselt und hat mich dann so vor so einem Spiegel platziert und dann irgendwie auch so Sachen zu mir gesagt, die irgendwie so, weiß nicht, so Kraftausdrücke und... Also es geht schon auch alles in diese Richtung und dann, ja, daran kann ich mich zum Beispiel auch noch erinnern. Das war so, ist schon ein bisschen länger her. Aber so vor 10 Jahren, also klar, ich kann mich so erinnern, zum Beispiel bei einem Ex-Freund von mir, als ich das erste Mal mit dem Sex hatte, daran kann ich mich zum Beispiel erinnern, wie toll ich das fand, also auch emotional. Also ich glaube, bei Partnern so das erste Mal Sex mit denen, daran kann ich mich zum Beispiel auch erinnern, öfter. Ja. So wie das war oder wie sich das angefühlt hat, einfach weil man so verknallt war und es dann so, wow, aber das ist natürlich eine ganz andere Kategorie als dieses Sachen, geiler Sex oder so, der, ja.
Ja, okay. Ja, ich glaube, bei mir wäre es nämlich auch so, also Wahrscheinlich so das längste her, woran ich mich erinnere, wäre wahrscheinlich mit meinem zweiten Freund damals. Das war auch noch, da war ich noch an der Schule, da war ich dann irgendwie 18, 17, 18 oder so. Und dann war es halt so ein bisschen Teenie-Drama, dann haben wir uns irgendwie mal getrennt und dann so, ich glaube, ein, zwei Monate später sind wir halt dann irgendwie wieder nochmal kurz zusammengekommen. Und so dieser, also als wir dann quasi eigentlich so getrennt waren und dann, weiß ich noch, dann waren wir irgendwie so, haben wir trotzdem uns halt ab und zu noch so gesehen, weil wir halt den gleichen Freundschaftskreis hatten. Und dann bin ich halt irgendwie so einmal noch so mit ihm nach Hause, genau, er hat mich auch, also er hat mich irgendwie immer, er ist immer Fahrrad gefahren und hat mich dann immer auf dem Lenker vorne so richtig so ganz typisch so mitgenommen irgendwie und dann sind wir halt noch so nachts irgendwie, dann bin ich halt noch mit ihm nach Hause, dann wieder auf seinem Lenker und dann waren wir irgendwie so bei ihm und dann so, als wir uns dann so doch wieder geküsst haben, obwohl wir eigentlich nicht mehr durften, obwohl wir eigentlich nicht mehr zusammen waren, da habe ich dann auch, da musste ich auf jeden Fall auch voll weinen so und das war so ultra umwerfend. Das ist zum Beispiel sowas, woran ich mich halt noch erinnere. Obwohl ich allgemein mit dem sehr schlechten Sex hatte, so im Nachhinein. Aber genau, das sind halt so, ne, Momente irgendwie.
Das sind so emotionale, ich glaube, das sind dann eher so emotionale Liebesmomente, oder?
Genau, aber die Theorie ist so ein bisschen, also das, oder zumindest genau, was er ja schreibt, da geht es ja eben um das, um den Gehirnfick, sage ich mal. Und dass eben die Momente, die uns eigentlich so richtig mitnehmen, dass die halt selten oder dass sie eigentlich nicht unbedingt mit der rein körperlichen Stimulation irgendwas zu tun haben, sondern eben immer mit dem, was passiert in meinem Gehirn. Also was, welche, ja. Weil Emotionen sind halt die Sachen, die irgendwie wichtig sind, ne? Was
ja, wird da, ja, also worum geht's da so? Ja, das kann ich total unterschreiben. Also ich kann mich auch noch an so ein, zwei sexuelle Momente erinnern, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo ich so emotionalisiert war von der Verliebtheit oder diesem Moment, in dem ich gerade mit meinem Partner war, so, dass das sich so unglaublich gut angefühlt hat. Also, dass ich zum Beispiel, habe ich einmal angefangen zu weinen irgendwie beim Sex, weil es so krass war.
Ja.
Und das ja, genau, ist, glaube ich, also, schon so, also wie du sagst, mit dem, dass es sehr stark mit dem Hirn zu tun hat.
Ja. Genau, so eine andere Erfahrung, die mir auch noch so als Peak Experience käme, wäre eigentlich, das war ja sogar noch früher, das war auch mit dem. Also, mir fallen gerade noch zwei Sachen ein, wo ich eigentlich gerade in einer monogamen Beziehung war. Und dann fremdgegangen bin und dann aber mich, also fremdgegangen, weil ich mich verliebt hatte und danach dann auch mich getrennt habe und dann quasi mit dem ich dann damals fremdgegangen bin, zusammengekommen bin. Und das waren zweimal so Erfahrungen. Also das eine Mal war nämlich, das war auch in der Schule auf Klassenfahrt eben so und mit diesem Typen, mit dem ich dann später diesen anderen Sex hatte. Und dann haben wir irgendwie so, war da halt so eine Klassenfahrtparty und wir haben halt so getanzt, wie man halt so tanzt, wenn man 16, 17 ist irgendwie. Und dann hat er mich irgendwie so angetanzt und dann haben wir so die ganze Nacht so ultra krass miteinander getanzt und waren immer so mit den Gesichtern so ganz nah aneinander. Und das war so, okay, wir dürfen uns aber auf gar keinen Fall küssen, weil das ist dann irgendwie fremdgehen. So.
Ja, aber das ist hot.
Oh mein Gott, ich war so,
ich kann das verstehen.
Und ich erinnere mich noch, er hat dann irgendwie immer so meine Hände so genommen, meine Arme und hat die dann so nach oben und dann so über meinen Kopf hat er dann so meine Hände irgendwie so gehalten und dann waren wir so ganz nah aneinander und das war immer so unglaublich krass. Und dann haben wir uns halt einfach irgendwann geküsst und das war richtig krass und sowas ähnliches mit das letzte Mal, wo sowas passiert war, also vor ein paar Jahren, da war ich auf so einem Seminar und dann hatte ich halt mit einem, dass ich eben auch eigentlich gerade in einer monogamen Beziehung war und wir dann irgendwie so abends halt so noch so gekuschelt haben und das halt immer sexueller wurde und das aber auch so war, oh mein Gott, so jeder Schritt war so eigentlich verboten, so okay, wir dürfen eigentlich, okay, es ist okay, wenn wir so kuscheln, aber er darf auf gar keinen Fall meine Brust berühren und dann hat er irgendwie so meine Brüste berührt und es hat einfach so voll Explosion und dann ist es halt immer so von Schritt zu Schritt irgendwie so weitergegangen. Genau, das waren, glaube ich, so Peak Experiences, wo ich halt einfach ultra weggeschossen war im Kopf. So.
Ja, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ich hatte mal so einen Partner, wir waren in einer offenen Beziehung und der sagte dann so, ihm wäre das irgendwie wichtig, dass er andere Personen, mit denen ich schlafe, vorher kennenlernt und dass ich halt nicht vorher mit denen schlafen soll, sondern halt, dass er die erstmal kennenlernt und dann kann ich mit denen schlafen, was eigentlich im Nachhinein auch wirklich kein guter Tipp ist. Also würde ich mal rausgeben an die Poly-Welt. Also ich fand irgendwie dadurch diese Restriktion dadurch, hat sich das irgendwie noch krasser angefühlt oder war es noch verbotener? Und da habe ich nämlich auch mit der Person rumgemacht, aber ich durfte ja nicht mit der Person schlafen und habe dann nur mit der Person immer rumgemacht und dann war das halt so verboten. Und das hat das Ganze nochmal auf so ein ganz anderes Level gebracht von Erregung, einfach weil es verboten war. Also ja, ich sehe das auf jeden Fall, diesen Punkt.
Ja. Ja, genau. Und das ist schon so die erste Formel, die Jack Moran eigentlich in diesem Buch halt so aufstellt. Er sagt halt so, er hat einfach gemerkt, dass immer wieder bei allen Geschichten, die erzählt werden, ist halt Erregung ist einfach Anziehung plus Hindernisse. Also quasi die beiden Gegenpole. Also je größer die Gegenpole, je größer die Anziehung und gleichzeitig je größer quasi das Hindernis ist, dieser Anziehung zu folgen, desto größer ist dann die Erregung am Ende.
Ja. Wobei das halt nur ein Teil davon ist, ne? Weil diese ganzen Vergewaltigungsfantasien und so, da würde ich jetzt nicht unbedingt von Anziehung und Hindernis sprechen.
Genau, wir können ja gleich auf die Dinger kommen, aber ich meine, da gibt es auf jeden Fall, also Hindernis kann ja verschieden. Also Hindernis heißt einfach irgendwas, was eigentlich quasi eher in die Gegenrichtung geht, also was dich irgendwie abstößt oder so, ne? Ich denke mal, das ist bei einer Vergewaltigung deutlich gegeben, so. Und Anziehung ist dann ja in deinem Fall, in deiner Fantasie, wahrscheinlich, dass du halt irgendwie den Sex, also ist der Sex an sich irgendwie anziehend oder so. Also
okay.
Genau. Aber die Idee ist eben, dass es eben Anziehung plus Hindernisse und das vielleicht, ich glaube, er beschreibt es auch so, dass das eben manchmal auch natürlich dann in langen Beziehungen zum Beispiel dazu führen kann, dass es halt nicht mehr so viel Erregung gibt, weil es einfach nicht mehr so viele Hindernisse gibt. Und genau, das vielleicht auch so ein Trugschluss ist, den man da manchmal hat, dass man dann versucht, die Anziehung immer größer zu machen. Ne? Und irgendwie, ach komm, dann machen wir jetzt irgendwie, das ist ja auch so ein Tipp, der ja auch manchmal funktioniert, aber komm, dann machen wir jetzt irgendwie zusammen Urlaub und dass es wieder richtig schön wird oder nehmen uns mal einen ganzen Abend Zeit. Also wir versuchen irgendwie so diese Anziehung größer zu machen. Dabei ist, sagt er zumindest, für so richtige Erregung halt eigentlich eher notwendig, dass es auch irgendein Hindernis gibt, was man überwinden muss. So.
Aber es muss ein sexy Hindernis sein und nicht jetzt irgendwie, ich muss noch die Küche putzen.
Genau, das ist halt die Frage, ne? Welche Hindernisse machen dich denn an? So?
Ich habe gerade auch voll den coolen Gedanken gehabt, das wollte ich nämlich eigentlich als Sextipp erzählen, aber ich kann es jetzt auch einfach so erzählen. Ich bin ja oft in letzter Zeit so anti gewesen, was so dieses Thema betrifft, so in einer Langzeitbeziehung, dass man sich dann als Frau auch noch irgendwie heiße Dessous anzieht und dann aufs Bett setzt. Das ist irgendwie so utopisch und das ist so dumm, das zu verlangen. Und jetzt habe ich es aber selber schon ein paar Mal erlebt, dass ich so in einer Beziehung, wo wir jetzt schon länger zusammen sind und irgendwie dann auch teilweise dieser sexuelle Spark jetzt nicht immer da ist, habe ich mir gedacht, komm, ich weiß ja, dass er auf sexy Unterwäsche steht und ich habe jetzt Bock irgendwie und ich ziehe mir jetzt einfach sexy Unterwäsche an. Und dann war ich so in sexy Unterwäsche und High Heels und so plötzlich im Raum gestanden. Er hat es ja überhaupt nicht erwartet und war so sofort von 0 auf 100 absolut horny und ist über mich hergefallen. Und dann dachte ich so, ah ja, weil nämlich dann der Punkt kam, wo wir dann penetrativen Sex hatten und er hat aber nicht mich ausgezogen, sondern er hat nur so meine Unterwäsche so zur Seite gezogen und dann hatten wir so Sex und er hat auch so gesagt, nicht ausziehen, ich möchte das halt so sehen. Und ich glaube, das könnte auch so ein Teil von Anziehung und Hindernis sein, weil bei so sexy Unterwäsche sieht es ja hot aus, aber es sieht auch irgendwie hotter aus, als wenn man komplett nackt ist. Meistens jedenfalls, oder sagen viele. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Unterwäsche wie so eine Art Hindernis darstellt. Mhm. Und gleichzeitig sieht man aber so lecker aus dabei.
Ja, ich kenne das auch so mit, aber tatsächlich finde ich das, also ich finde so Dessous finde ich eher tatsächlich, also ich finde die sehr ästhetisch, aber eher unsexy. Aber was ich zum Beispiel ultra hot finde, ist so halt der süße kleine Baumwollschlüpfer so und wenn der dann halt so zur Seite gezogen wird und wahrscheinlich genau wegen dem, weil das hat so der Schlüppi so, ne, wirklich so ein Schlüppi halt, der ist dann so dieses Hindernis, der eigentlich eher sagt, das ist jetzt gerade nicht sexy so, sondern das ist gerade ein alter Baumwollschlüpfer und der ist auch noch im Weg und jetzt muss man den irgendwie so zur Seite machen. Also das ist quasi so ein bisschen, was eigentlich gegen Sex spricht quasi und gleichzeitig ist es halt so eine Anziehung und dadurch ist es halt dann irgendwie voll erregend.
Ja, genauso wie so ein Rock eben, wenn man einen Rock anhat, dann ist es ja eigentlich also ein Hindernis, weil es ja ein Kleidungsstück, aber so ein Rock kann man ja auch dann so hochschieben und dann das Höschen so runterziehen und dann kann man ja Sex haben. Und das, finde ich, ist auch geiler eigentlich, als wenn man jetzt komplett nackt ist und dann so, jetzt haben wir Sex. Also kann man natürlich auch machen, aber ich sehe so diese Hotness-Faktor in diesem, irgendwie so ein Hindernis, in Form von einem Rock plötzlich
ja,
mit
ja,
reinbringen.
Irgendwas, was man halt überwinden müsste oder so. Also ich meine, und genau, also jetzt bei unseren Beispielen mit denen in der Beziehung, man durfte eigentlich nicht, ist natürlich so das super typische Hindernis, ne? Also eigentlich dürfen wir nicht, es ist eigentlich verboten. Oder auch, was du irgendwie erzählt hast, ihr wart in einem Club, du wurdest horny, aber eigentlich seid ihr ja gerade in einem Club und könnt nicht
ja,
einfach Sex
das
haben,
war
ne?
extrem geil. Also es
Ja.
war so richtig so ein abgedrehtes Kopfkino auch noch danach. Hat das irgendjemand gehört? Weil wir waren auch echt laut. Also, weil es war ein lauter Club und wir waren auch echt so an einem Punkt, wo wir, ehrlich gesagt, das war so ein sehr, naja, moderner, wie sagt man, nicht moderner, sehr junger Nachtclub, wo man so, also so, wo ich glaube, es hätte auch niemanden jetzt gekratzt, wenn eine Person so um die Ecke gekommen wäre und uns gesehen hätte. Das war einfach ein Umfeld, wo wir uns so dachten, ey, es ist auch eigentlich scheiße. Es war so ein bisschen Bergheim-Charakter schon fast. Wo wir so dachten, es ist eigentlich scheißegal, ob uns jetzt irgendjemand hört oder sieht. Und in dem Modus waren wir. Und dabei, und dann sind wir so die Treppe danach hochgegangen und dachten uns so, oh mein Gott, wir hatten gerade richtig krassen Analsex. Und alle Leute stehen hier und denken sich nichts oder irgendwas. Oder es war so
Ich
sehr,
hatte auch
sehr
mal
krass.
In einem normalen Club, der jetzt eben kein Sexclub war in Berlin, nicht Sex, aber ich weiß noch, irgendwie saßen wir da so und haben gerade so eine Tanzpause gemacht mit so einer Affäre, die ich mal hatte. Und dann hat er mich da so gefingert. Und da weiß ich auch noch, oh Gott, da war ich auch richtig, also boah, so, das war richtig krass. Und ich wurde auch mal von einem Ex-Partner, da sind wir, mit dem hatte ich eigentlich irgendwie schon so das Problem, dass wir nicht mehr so viel Sex hatten oder dass ich keinen Bock mehr so richtig hatte. Und dann haben wir irgendwie mal so, waren wir mal in so einer Cocktailbar und waren irgendwie was trinken und dann sind wir mit der Tram nach Hause gefahren und dann hat er mich halt, er hat dann quasi seine Hand unter mich geschoben, sodass ich quasi auf seine Hand drauf saß. Und dann hat er mich halt einfach so ein bisschen so gefingert quasi durch die Hose durch, aber einfach nur, indem er so ein bisschen die Finger bewegt hat. Und da weiß ich auch noch, da war ich so ultra horny. Genau, also halt so Orte, an denen es halt nicht geht, also wo halt der Ort an sich ein Hindernis ist. Und das ist halt das Witzige, dass man dann manchmal genau dann irgendwie überlegt, okay, wir wollten heute Abend mal wieder richtig guten Sex haben, dann suchen wir uns jetzt den perfekten Ort dafür, wo das total alles perfekt geht. Also ja, zu Hause, Tür abgeschlossen und so, obwohl vielleicht die eigentliche Erregung sogar eher davon kommen würde, dass es halt irgendein Hindernis gibt. So, also dass man, weißt du, dass man manchmal quasi versucht, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, weil man denkt, wir wollen mal wieder Sex haben. Und aber vielleicht man sogar eher die Hindernisse irgendwie nutzen sollte, so.
Ja, ist super schwierig. Aber jetzt reden wir ja gar nicht mehr so viel über sexuelle Fantasien, sondern ganz viel auch über Umsetzung von irgendwie sowas, oder?
Ja, genau. Wir können ja jetzt mal diese Kernthemen und da kommen dann vielleicht die Fantasien wieder mehr ins Spiel. Aber die Idee ist natürlich, dass bei den Fantasien das genau das gleiche Prinzip ist. Also dass es halt auch irgendeine Anziehung und gleichzeitig irgendeine Abstoßung, also irgendein Hindernis gibt. Und er sagt, es gibt so vier Kernthemen quasi, die also so typische Arten von Hindernissen, sage ich mal. Und das erste ist irgendwie so Sehnsucht und Vorfreude und er nennt es, glaube ich, auch so Longing auf Englisch. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzen könnte. Also jemanden wollen irgendwie so. Und das sind halt so typische Sachen wahrscheinlich, ne, wie irgendwie genau mit meinem Ex-Partner, mit dem ich eigentlich nicht mehr zusammen bin, mit dem, den man total vermisst und dann eben doch irgendwie wieder Sex haben, so. Also wenn ich quasi mich nach jemandem sehne oder was da auch reinfallen kann, ist halt irgendwie so Sex mit Prominenten, also mit irgendwelchen unerreichbaren Menschen oder so, nach denen ich mich halt so sehnen kann, ne, oder wahrscheinlich bei dir, wenn du erzählst, so die ersten Male Sex mit jemandem, in dem du verliebt bist, dann ist es ja auch so, dass man schon so ganz lange so darauf wartet, dass es endlich passiert und man kann aber noch nicht sich berühren oder so und dann also so dieses Sehnsucht und Vorfreude ist so eins, wo halt das Hindernis eben ist, die Person ist irgendwie unerreichbar oder nicht da und dann ist sie doch auf einmal da. Und genau, das zweite ist Verletzung von Verboten, ne, das ist irgendwie Sex im Freien oder ich find ja diese Idee von Sex in der Kirche zum Beispiel ganz anregend. Das sehe ich zum Beispiel bei dir schon. Also du erzählst mir ja schon öfter mal so von eben irgendwelchen Orten, die eigentlich verboten wären und so.
Und aber in der Fantasie, also wenn es jetzt nur um meine Fantasie geht, wäre das dann das Verboten, die Vergewaltigung oder Genau, aber vielleicht könnten, ist das jetzt ein anderer Punkt.
Genau, ich glaube, dass es nicht so, dass bei dir ist verletzt. Mhm. Also was wäre das für eine Fantasie, die Leute dann, also genau, wenn man so die Fantasie hat, irgendwie Sex in der Kirche oder so. Oder ich weiß, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich so eine Masturbationsfantasie, dass ich irgendwie in einem Stripclub arbeite und dann die Person halt so antanze und so voll hot und man ja aber eigentlich in einem Stripclub keine sexuellen Dienstleistungen anbieten darf. Und ich dann aber trotzdem irgendwie da so mit dem Sex hab. Das wäre war so eine Fantasie. Ja. So. Hast du irgendeine Fantasie, die in so die Sparte fällt?
Also ich weiß auf jeden Fall von einigen Menschen, vor allem männlichen Menschen, dass sie auf Sex im Freien, also grundsätzlich stehen. Und ich glaube auch, dass sie sich das teilweise vorstellen. Ich habe auch noch für später eine richtig coole Geschichte, so eine sehr, sehr coole sexuelle Fantasie mir in letzter Zeit abgeholt bei jemandem und ausgeführt. Erzähle ich dann.
Die passt nicht so in diese Rubrik rein?
Ich weiß es nicht. Ich könnte es auch jetzt erzählen. Ich hatte letztens mit einem Kunden so diese Thematik sexuelle Fantasie und bei ihm war das, glaube ich, so, er kommt grundsätzlich, hat er Schwierigkeiten generell zu kommen, wenn jemand dabei ist und zuschaut beim Masturbieren, weil er es auch nicht gewöhnt ist und so. Und wir haben das dann mal so ein bisschen zusammen gemacht und ich habe dann eben gefragt, ob ich irgendwas erzählen soll. Und dann habe ich erstmal so gar nicht gewusst, was ich erzählen soll, als er dann angefangen hat und habe dann irgendwie so über den Sex erzählt, den wir davor hatten. Aber das hat auch nicht wirklich viel gebracht, habe ich das Gefühl. Und dann hat er mir so ein Thema vorgegeben, so, ja, erzähl doch mal, dass du dass du einen Mann im Atelier zeichnest, ein Aktmodell. Mhm. Und der dann, und dann ging es nämlich los, die Geschichte war dann, dass ich diese Person, also dieses Aktmodell zeichne, dass ich ihn so in Position bringe und dann bemerke, dass er eine Erektion bekommt und ihn dann anweise, sozusagen sich einen runterzuholen, während ich ihn zeichne. Mhm. Und ich ihn sozusagen ermutige und anweise, dass er das machen soll, dass er sich nochmal anders hinsetzen soll. Dann habe ich ihm so gesagt, ja, setz dich. Ich habe dann so eben viel mit wörtlicher Rede gearbeitet, als ich dann so meine Geschichte erzählt habe. Ich muss auch sagen, ich war ziemlich stolz auf mich, weil ich eine relativ komplexe, lange, erotische Geschichte erzählt habe. Dann habe ich gesagt, ja, setz dich nochmal anders hin, sodass ich es besser sehen kann. Und dann habe ich weiter erzählt, dass ich irgendwie ihm dann aufgefordert habe, dass er kommt. Und am nächsten Tag kam er nochmal und ich wollte ihn nochmal zeichnen und habe aber meine Freundin eingeladen, weil die war so neugierig da drauf. Und dann haben wir beide ihn gezeichnet und dann hat er wieder eine Erektion bekommen. Und meine Freundin war so richtig ungläubig und hat ihn so angestarrt und so. Und ich glaube, da geht ganz viel, also in der Fantasie ging es ganz viel darum, erstmal so eine Erlaubnis zu haben, glaube ich, irgendwie erregt zu sein in Anwesenheit von einer Frau. Ich glaube, es ging auch viel so da um dieses Psychologische dahinter, so diese Anweisung zu bekommen, das zu machen. Und sich dann, also ich glaube, es ging da eben viel um diese, erstmal dieses Exhibitionistische daran, vielleicht, aber auch um dieses angeschaut werden und betrachtet werden, aber weil die andere Person es will. Mhm. Also es von einem fordert sozusagen. Mhm. Also wie so eine Art Legitimation dafür.
Ja.
Werbung.
Es ist mal wieder an der Zeit, dass ich euch ein neues Fun Factory Toy ein bisschen genauer vorstelle. Und ja, vielleicht eignet das sich ja sogar ganz gut als noch so Last-Minute-Ostergeschenk, vielleicht auch an dich selbst. Und zwar will ich euch heute nochmal den Miss B vorstellen. Miss B ist mein liebster Rabbit-Vibrator, das heißt ein Vibrator, den man sich einführt und der gleichzeitig auch diesen kleinen Schniepel außen dran hat, der dann die Klitorisperle stimuliert. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ja, und der Miss B von Fun Factory hat wie alle Toys von Fun Factory diesen mega befriedigenden, surrenden, starken Motor, der natürlich einstellbar ist, also die Stärke. Und ihr habt einen Motor drin, der quasi dann die Vagina stimuliert und ein außen an diesem Schniepselchen. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, dieses Schniepselchen, aber das, was auf jeden Fall auf der Klitorisperle liegt. Und was ich an dem besonders toll finde, ist, dass draußen die Klitorisperle eben dieser Schniepsel so ein bisschen breiter ist als bei üblichen Toys, die man so kennt. und damit perfekt ist für alle, die gar nicht so punktuelle Klitorisstimulation mögen, sondern eher, dass der ganze Bereich so ein bisschen stimuliert wird, wovon ich ja sehr großer Fan bin. Das heißt, man kann dann auch den Vibrator halt so ein bisschen hin und her bewegen und schaukeln und muss nicht die ganze Zeit darauf achten, dass er perfekt auf der Klitoris sitzt. Außerdem ist der Schaft von dem Vibrator auch relativ dick, also ich sag mal auch so sehr befriedigend dick und gar nicht mal so lang. Viele Vibratoren sind ja sehr, sehr lang und das Tolle bei dem ist, dass der so eine Länge hat, dass der echt gut die Gehfläche stimuliert. Die Gehfläche liegt ja gar nicht so tief innen in der Vagina, sondern eher relativ nah am Ausgang. Und ja, dafür eignet sich dann einfach der Miss B Vibrator perfekt. Ja, und es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die auch sehr, sehr nett sind. Zum Beispiel kannst du deinen Lieblingsmodus bei dem Miss B einstellen. Das heißt, die Spitze und der Schaft sind ja getrennt voneinander steuerbar und du kannst es ja so speichern, dass dein Lieblingsmodus direkt angeht. Und die Spitze vorne ist auch variierbar. Das heißt, du kannst die irgendwie weiter weg oder näher dran einstellen. Also sie ist beweglich. Ja, und du hast natürlich wieder verschiedene Stärken und auch Vibrationsmodi, wenn du sowas magst. Und last but not least ist natürlich der größte Vorteil unserer Buttcode. Und nicht nur das, mit unserem Code Geliebte20 bekommst du 20% auf alles, außer Toysets bei Fun Factory. Aber du bekommst in den nächsten 7 Tagen, also bis zum 5.4., noch zusätzlich 10% Rabatt auf den Miss B. Also, falls du noch einen Rabbit-Vibrator in deinem Repertoire brauchst, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um dir die 10 Euro Rabatt zu sichern in den nächsten 7 Tagen und dann noch zusätzlich 20% mit dem Code Geliebte20. Schau also unbedingt mal auf der Website von Fun Factory vorbei. Ihr wisst ja, es ist unser Lieblingshersteller. Die Qualität ist einfach super gut. Alles ist made in Germany, direkt aus Bremen. Die sind super telefonisch erreichbar. Und ja, man kann sich einfach darauf verlassen, dass man ein echt gutes Toy bekommt. Also viel Spaß beim Stöbern. Natürlich ist der Code und Fun Factory nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Und dann natürlich noch viel mehr Spaß mit dem Miss B für ein schönes Osterfest.
Werbung Ende.
Ich finde, das klingt fast, also es könnte fast so ein bisschen in alle Kategorien passen, aber ich finde diese erste, dieses Sehnsucht und Vorfreude oder also Longing ist vielleicht so ein besseres Wort dafür, würde auch fast passen, weil ich stelle mir das auch so ein bisschen eben dieses Unerreichbare, also das wie so, du malst so und er steht da und es ist irgendwie so klar, ihr kommt irgendwie nicht zusammen.
Und er wollte das auch nicht.
Also genau, sondern in der Fantasie sollte es nicht passieren. Runter, aber es gibt so wie diese unüberbrückbare Distanz zwischen euch, weil du bist halt die Künstlerin. Und er ist halt der Mann, der jetzt nicht mit dir Sex haben kann und dann holt er sich irgendwie so einen runter. Also das ist so dieses, aber gleichzeitig will er dich irgendwie und du guckst ihn ja auch an, weil du auch irgendwie so eine Art, also weißt du, das ist so.
Und er fand es auch geil, dass ich dann so gesagt habe, ich zeichne dich, wie du dir einen runterholst.
Ja, ja, also ich dass finde, man das würde also auch irgendwie da rein
sehr, so sehr, sehr intensiv angeschaut wird dabei eigentlich. Ja. Weil wenn man gezeichnet wird, dann wird man ja nochmal anders angeschaut, als wenn man nur so angeschaut wird.
Ja, ja, voll. Und gleichzeitig gibt es eben diese Distanz zwischen euch beim Zeichnen. Also wenn du zeichnest, ist es klar, du bist nicht involviert quasi in den körperlichen Akt oder so, ne? Also so.
Mhm.
Und das, genau, macht halt so eine unüberbrückbare. Also ich finde, es passt auch tatsächlich in dieses Sehnsucht-Dings da rein. Mhm. Irgendwie.
Ja. Was sind denn die anderen Punkte, wo die ja noch drin? Also Sehnsucht und Verbote.
Mhm. Genau, dann das dritte ist jetzt wahrscheinlich so der Klassiker für uns vielleicht, ist halt einfach die Suche nach Macht. Je nachdem, ne, also geht irgendwie in alle Richtungen. Also da spielen halt diese ganzen Dominanz-Vergewaltigungssachen sind da halt irgendwie drin oder wenn du irgendwie entführt wirst und gefesselt bist oder diese typischen Sachen mit irgendwie mein Boss auf der Arbeit oder so, ne? Das sind halt so diese Suche nach Machtsachen irgendwie. Machtgeschichten, genau. Würdest du dich da auch?
Ja. Definitiv. Und ich glaube, dabei geht's, also bei den Fantasien mit der Macht, geht's, glaube ich, bei mir ganz viel darum. Also ich merke auch immer mehr, wenn ich masturbiere zum Beispiel, dass wenn ich so Sorgen hatte oder Gedanken oder irgendwie sehr aufgekratzt war, sehr aufgewühlt war vom Tag, ich so wie so einen Staubsauger ansetze, der mir die ganzen Gedanken so wegsaugt in dem Moment, wo ich damit anfange zu masturbieren. Und ich glaube, dieser Teil mit dieser ganzen Vergewaltigungsthematik ist wirklich so dieses Gefühl von, du musst dich jetzt hingeben, weil du kannst dich jetzt nicht wehren dagegen, was da jetzt passiert. Und deswegen kannst du jetzt auch einfach nur so das mit dir tun lassen irgendwie. Und ich glaube, das ist ein großer Teil, wenn man vielleicht diese Fantasien hat, oder? Also, dass man so wie so eine Art Wehrlosigkeit oder so eine, und dadurch so eine Art Entspannung mit all dem, was man sich so vorstellt und irgendwie auch so eine Passivität irgendwie hat.
Ja, voll. Also halt so ein Kontrollverlust und dadurch eben auch gar nicht mehr die Notwendigkeit, irgendwas kontrollieren zu müssen. So.
Genau, ja.
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 Total.
Und was war der vierte Punkt?
Genau, und der letzte Punkt, den finde ich auch ganz interessant. Ich glaube, dass der tatsächlich meiner sein könnte. Und zwar ist das Ambivalenz überwinden. Da fallen so verschiedene Sachen rein. Also es kann auch einfach sowas sein wie, eigentlich haben wir gerade keine Zeit und überlegen hin und her, sollen wir jetzt noch Sex haben oder nicht oder so. Und dann macht man es irgendwie doch noch. Oder was da auch so typisch ist, ist so dieses, er ist eigentlich der Falsche für mich oder sie, ne? Also das sind vielleicht auch Feministinnen, die dann irgendwie da irgend so einen Macho-Macker haben oder sowas.
Den bösen Ken.
Genau, oder irgendwie so. Und was ich nämlich interessant finde, ist dieses, genau, dass ich ja quasi mit diesen Fernkraftfahrern da, das ist ja nicht, das ist gar nicht so doll, dieses Macht und irgendwie jetzt Vergewaltigung. Das
ja,
ist
ja, genau,
wirklich,
weil ich
alles
wollte
so ein bisschen
die ganze Zeit schon sagen, bisher kann ich deine Fantasie nicht einordnen.
Ja, genau,
also,
ich glaube, es ist wirklich so dieses, ich finde jemanden eigentlich unattraktiv irgendwie und gleichzeitig werde ich jetzt irgendwie sexuell erregt. Und das ist halt so eine Ambivalenz quasi.
Du hattest ja auch diese andere Story mit diesem Büroangestellten, der so
ja,
schlecht
genau.
gekleidet ist und auch unsexy ist und dich einfach so lässig so nebenher so vögelt.
Ja.
Und auch ganz also eher schlechteren Sex oder sowas, stellst du dir dann vor.
Ja, genau.
Was ich auch hast, voll die verrückte Fantasie ist, wo man sich so denkt, ja, bestimmt stellt sie sich irgendwie so einen hotten Typen vor, mit dem sie so Sex hat und den hottesten und so. Nee, sie stellt sich einfach so, so einen weirden Angestellten vor, der sein Leben nicht im Griff hat.
Weil
so.
Das wäre ja genau das Ding, also wenn ich mir jetzt einfach den perfekten Traumtypen vorstelle, ne, dann habe ich zwar diese Anziehung, aber wo ist dann das Hindernis? Also wo soll die Erregung herkommen, wenn es quasi, es ist einfach klar, ja okay, das ist jetzt halt ein hotter Typ, mit dem habe ich jetzt halt Sex. So. Und genauso dieses so sehr unattraktive, also in dieser Fantasie, ne, die ich dann nicht in der Realität mag, aber in der Fantasie ist es halt so dieses richtige, irgendwie so unsexy Typen, wo ich halt denke, eigentlich will ich nicht mit denen Sex haben, aber es ist irgendwie auch so eine Ambivalenz, weil es ist ja nicht so eine, also natürlich ist es, faktisch wäre es irgendwie eine Vergewaltigung, so wie ich es mir vorstelle, aber es hat nicht so diesen Charakter von, ich habe jetzt keine Wahl, so, ne, so wie bei dir, so dieses, ich werde jetzt hier einfach genommen, sondern es fühlt sich schon immer so an wie, naja, wenn ich jetzt einfach sagen würde, boah, du Schlappschwanz, lass mich in Ruhe, dann würde das irgendwie auch gehen. Deswegen hat es so diesen Ambivalenzcharakter bei mir irgendwie so. Genau, also ich glaube, das habe ich vielleicht so ein bisschen. Und ich glaube, das habe ich schon auch, also ich kenne das schon auch in der Realität bei mir. Also ich hatte so einen Typen, den ich auch schon vor lange kannte, den ich eigentlich gar nicht so attraktiv fand, aber mich irgendwie so in den verknallt habe, weil ich den einfach so lange kannte. Und bei dem war das, glaube ich, auch so, dass dann so das erste Mal Sex, das wir hatten, war für mich so ultra krass, weil ich so in dieser Ambivalenz drin war von, ah, ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich was mit dem haben will, aber irgendwie bin ich doch verknallt in den, aber eigentlich finde ich den noch gar nicht so sexy, so. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding.
Ja, ich denke halt, ich finde es auf jeden Fall cool, dass man das so erklärt mit dieser Hindernis und Überwindung, aber trotzdem gibt es ja so ultra viele sexuelle Fantasien, die sich so in dem Bereich bewegen von irgendwie man, also vor allem wenn ich mich an diese Bücher von Nancy Friday erinnere, da gibt's ganz viel so Sachen mit angepinkelt werden von oder zum Beispiel Sex mit irgendwie inzestiöser Sex.
Ja, aber das ist doch, also da ist es doch super offensichtlich, in welche Rubriken die fallen.
Das ist
also,
ja genau, dass es verboten ist und so. Klar, und gleichzeitig denke ich mir auch so, ja, klar, was fällt in diese Rubriken? Aber warum jetzt genau die Rubrik? Oder warum jetzt genau die? Es gibt ja auch so viele andere. Klar, man muss das jetzt auch nicht unbedingt dann hinterfragen. Und ich glaube, das ist ja so der Punkt, dass man einfach es auch gut sein lassen kann. Und das ist ja auch eigentlich völlig egal, woher kommt jetzt diese Fantasie? Also warum ist es bei mir jetzt genau diese Entführungsgeschichte und nicht die Geschichte irgendwie, ich werde von 10 Leuten angepinkelt oder so. Warum ist es genau diese Geschichte? Das ist ja auch eigentlich irrelevant sozusagen, oder? Was würdest du dazu sagen?
Genau, also das Warum, also ich meine, prinzipiell ist halt die Frage, gut, wozu braucht man dann irgendwie Therapie oder irgendwas, um sich besser kennenzulernen? Ich glaube, es ist halt immer gut, je mehr du irgendwie über dich selbst verstehst, so. Und also ich finde jetzt auch gar nicht so wichtig, wo diese Sachen herkommen, außer man hat jetzt tatsächlich Probleme damit, weil man irgendwie dadurch in seiner Sexualität eingeschränkt ist oder die gerne anders ausleben wollen würde. Dann kann es natürlich auch voll wichtig sein zu schauen, wo kommt es her, was, also, ne, und wie kann man das irgendwie aufarbeiten. Aber also ich finde es halt schon sehr interessant zu gucken, was ist denn so mein Muster? Weil vor allem, wenn ich halt dann zum Beispiel merke, okay, in meiner Beziehung läuft es irgendwie nicht mehr, weil wir die ganze Zeit versuchen, unsere Anziehung größer zu machen, noch mehr unseren Streit zu lösen, bloß nicht mehr zu streiten, damit wir uns immer lieb haben. Und dann wundern wir uns, dass es keine Erregung gibt, weil vielleicht gerade diese Hindernisse fehlen. Und wenn man dann sich halt mal seine Fantasien anschaut und dann zum Beispiel auch merkt, naja, was ist denn die Sache, diese Rubrik, die mich einfach verlässlich antörend so.
Also du meinst tatsächlich, so man könnte, das ist jetzt nämlich eine These, die ich interessant finde. Du meinst, man könnte so aus seiner eigenen privaten, persönlichen Fantasie eine Information ziehen, wie man so generell drauf ist, sexuell. Also zum Beispiel, dass ich aus meiner Fantasie so die Information ziehe, okay, generell kann ich mit dem Thema Macht angetörnt werden, weil das so mein Hauptthema ist. Dann könnte ich dann hingehen und sagen, ja, wenn wir ein Problem haben, sexuell, dann lass uns doch mehr mit dem Thema Macht spielen.
Genau.
Oder so.
Ja, klar.
Also okay, genau. Und bei dir wäre das dann aber Ambivalenz zum Beispiel. Also die Frage ist, wie könntest du das Thema Ambivalenz jetzt in deiner Beziehung irgendwie anbringen, als was dich dann am Ende auch antören würde?
Also genau, das ist nämlich das, wo ich eben die Unterscheidung nochmal interessant finde, zu schauen, eben diese Fantasien und die Sachen, die mich tatsächlich in der Realität antören. Und vielleicht kann man auch beide für beides nutzen, so, aber also ich glaube, was ich eher machen würde, ist eben mir überlegen, was war meine Peak Erotic Experiences, also was waren meine tatsächlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jetzt nicht Fantasien im Kopf, sondern halt wirklich Erfahrungen, an die ich mich mein Leben lang erinnert habe, und dann zu schauen, was war da irgendwie so das Muster, und dann eher zu schauen, wie man dieses Muster halt wieder irgendwie hervorholen kann. Wobei man es natürlich auch mit Fantasien ausprobieren kann, ob man es auch nutzen kann, so, aber
ja, weil das würde ja der These widersprechen, dass Fantasien einfach Fantasien sind und nicht umgesetzt werden müssen, wollen und wie auch immer.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt so beides gibt, ne? Dass es so die eine Seite gibt, die diese Fantasien hat mit einem bestimmten Muster, und dann muss es vielleicht gar nicht so, also ne, wenn du jetzt sagst, dein Muster ist Macht, aber du willst jetzt nicht, dass es so ausgelebt wird wie in deiner Fantasie, weil das halt einfach nur dir wehtut und du einfach nur Scheiße findest. Aber trotzdem ist dieses Machtmuster vielleicht was, was dich dann trotzdem auch in der echten Sexualität voll anspricht. Und das klingt ja so, ne, wenn du sagst irgendwie, der Typ hat dir ins Ohr geflüstert, gleich nachdem du gekommen bist beim Masturbieren, werde ich dich,
I will destroy you.
Genau, ja, so. Also ja, was ist das, wenn nicht Macht, so. Das heißt, man kann ja dann schauen, wie kann man es eben so anwenden, dass ich es trotzdem auch geil finde, dass was passiert, aber es trotzdem so diesem gleichen Muster irgendwie folgt. Ja. Genau.
Wollen wir eine Rubrik machen?
Ja, okay. Es gibt noch so eine Kleinigkeit, die wir noch besprechen könnten, aber vorher ist es natürlich Zeit für das hier. Ich komm, Community.
Ich wusste gar nicht, dass er so ein witziger Stöhner noch am Ende von diesem Jingle ist.
Ich glaube, bei allen unseren Sachen ist irgendwo noch ein Stöhner mit eingearbeitet.
Oh mein Gott.
Ja, genau. Ich habe nämlich was ganz Cooles aus der Community bekommen. Und zwar witzigerweise auch in der Fantasienfolge, die wir gemacht haben, da habe ich doch von diesem Traum erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Ja, dieser widerwärtige Traum.
Ja, ich hatte
dieser ganz,
Tag davor
ganz schlimme.
Oh,
aber
so
den musst du jetzt nicht nochmal erzählen.
Ja, okay, aber ich sag
die Leute,
kurz,
die ihn hören wollen, müssen.
Ja, aber es ging um Leonardo DiCaprio, mit dem ich rumgeknutscht habe, und irgendwie kam ganz, ganz viel Schleim aus seinem Penis und später dann irgendwie auch aus meinem Mund. Und es war im Wald, das ist nämlich noch wichtig. Und auf jeden Fall habe ich dann von einer ganz tollen Frau, die ich so entfernt kenne, die auch Escort macht, die sich auch so mit so ESO-Zeug und sowas so beschäftigt und mit Traumdeutung, die hat mir eine Traumdeutung dafür geschickt. Und
ja,
die spiele ich jetzt einfach mal ab.
Ich fange jetzt erstmal mit der allgemeinen Traumdeutung an und komme dann später zu meiner eigenen. Und die wird halt meist in drei verschiedene Bereiche aufgegliedert. Einmal die ganz allgemeine, dann die psychologische Deutung und die spirituelle Traumdeutung. Die allgemeine Deutung sagt, dass die Begegnung mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin neue Bekanntschaften ankündigen kann, die das Leben der träumenden Person mit vielen genussvollen Momenten bereichert und ja, viel Freude in ihren Alltag bringt. Und die Begegnung mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin, kann auch den Wunsch nach Ansehen bzw. Aufmerksamkeit zeigen. Also ja, das würde ja vielleicht auch dazu passen, dass du erst nicht so richtig Bock hattest und dich dann aber doch auf das Rumknutschen mit Leonardo eingelassen hast, einfach nur, um hinterher die Story zu erzählen. Die psychologische Deutung sagt, dass der träumende oder die träumende Person sich im Wachleben in Kreisen bewegt, die nicht so zu ihr passen, in denen sie sich fremd oder unwohl fühlt. Und der Schauspieler oder die Schauspielerin, sorry, ich bin noch nicht so gut im Gendern, verkörpert oft genau die Aspekte der träumenden Person, die sie sich selbst an sich wünscht. Ja, darüber hinaus kann auch die Rolle oder die Identität des Schauspielers oder der Schauspielerin eine Projektionsfläche darstellen für die träumende Person, auf die sie all ihre Wünsche, Fantasien und perfekte Eigenschaften überträgt. Also vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ja, I don't know. Genau. Und auch einfach die spirituelle Traumdeutung sagt, dass der Traum mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin eine Aufforderung ist, das Leben selbstverantwortlicher zu leben und sich intensiver mit den Persönlichkeitsanteilen auseinanderzusetzen, zu denen sie bisher nur so oberflächlicheren Zugang hatte. Ja, ich habe ja noch eine eigene Traumdeutung gemacht, also einfach auf der Grundlage von allem, was ich so über dich in den ganzen Folgen gehört habe. Und vor allem auch, weil ich mich dann richtig gut zurückerinnern konnte an die Interviewfolge, die heißt Lenia, damals Physikerin, heute Hure, morgen Landwirtin, Fragezeichen. Und am Ende der Folge stellt Luisa dir die Frage, wo du dich in 5 Jahren siehst. Und also wenn man daran glaubt, dass Zeit eigentlich ja nur eine Illusion ist und dass bereits alle möglichen Versionen von uns, also auch unsere Zukunftsversion schon existiert, da kam mir irgendwie so die Idee, dass vielleicht dieser naturverbundenere Anteil in dir, also den es schon so mehr aufs Land zieht, bei der gegenwärtigen Lenia anklopft und dein aktuelles Leben so kritisch hinterfragt. Und also bei diesem Glibber ist es ja schon ja, generell so, dass Objekte oder irgendwelche Dinge in Träumen viel größer oder extremer dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind. Und ich musste bei diesem Glibberzeugs irgendwie so an den Lusttropfen denken, den ja viele oder also ich glaube nicht alle, aber ich glaube die meisten Männer produzieren, wenn sie sexuell erregt sind. Und dann auch an diese ja, Verbindung mit verschiedenen Energies, mit denen du keine gemeinsame Zukunft planst. Also ja, also ich habe schon das Gefühl, dass der Traum für dich eine tiefere Bedeutung haben könnte. Einfach weil du das Gefühl des Ekels ja so intensiv wahrgenommen hast, also auch noch nach dem Traum beim Erzählen in der Podcast-Folge noch so intensiv gefühlt hast. Und Gefühle sind ja bekanntlich die Sprache des Universums.
Okay.
Okay, das ist sehr, also ich hatte zwischendrin so einen Gedanken, den ich eigentlich noch, wo ich so kurz noch nachfragen wollte, der ist aber dann wieder weggeploppt. Also will sie, also fühlst du das so? Also war das so irgendwie, meinst du, du hattest so davor auch so ein irgendwie so ein sexuelles oder Escort-Erlebnis, wo du dann so dachtest, so, ey, ich bin jetzt angeekelt von der Männerwelt oder so? Oder würdest du das so jetzt so pauschal, weil eigentlich soll man, also es wäre es ja sehr einfach, den Traum so zu deuten, oder? Mhm.
Naja, also ich finde, sie hat ja gerade am Anfang war der größte Fokus ja einfach darauf, dass es halt ein Schauspieler war. Und interessanterweise habe ich nämlich ein paar Tage später nochmal von Leonardo DiCaprio geträumt.
Ach was.
Ja, allerdings war das gar nicht sexuell. Da haben wir irgendwie, ich glaube irgendwie mein kleiner Bruder war da auch und wir haben einfach irgendwie zusammen gechillt oder so. Also das heißt irgendwie der, also vielleicht war der Fokus tatsächlich so, dass das halt ein Schauspieler war. Und genau, also was halt ganz interessant ist, ist, dass ich den Traum ja vor, ich weiß nicht, wann wir die Folge aufgenommen haben, vielleicht vor fast ein, zwei Monaten, dadurch, dass wir so in der Vorproduktion auch sind. Und seitdem natürlich auch irgendwie Sachen bei mir passiert sind. Und ja, vielleicht so das, was ich ganz witzig irgendwie finde, dass es so einen sehr nahen Menschen in meinem Leben gab, von dem ich, also wo sich die Beziehung tatsächlich getrennt hat, weil ich mir von dem halt so einfach mehr, ich glaube, mehr Bindung und Aufmerksamkeit und so gewünscht habe. Und das hat sie ja irgendwie auch zwischendurch gesagt, so dass von einem Schauspieler zu träumen auch so sein kann, dass man sich irgendwie mehr Aufmerksamkeit oder so wünscht.
Mhm. Ich dachte so, sie meint damit Bühnenaufmerksamkeit.
Ja, genau, aber es ist ja immer die Frage, wie man es interpretiert. Ne? Es kann natürlich, kann natürlich auch sein. Aber ich fand das irgendwie in dem Zusammenhang ganz interessant. Und vor allem, weil das nämlich halt auch ein Mensch war, der bisher mehr, als ich es von irgendjemandem jemals gesehen habe, eben diese Lusttropfen beim Horny-Werden produziert hat.
Ach, was.
Genau, und das quasi so dieses mich, also das ist so, dass ich halt einfach diese ganze Menge an Lusttropfen über die Jahre quasi so überall auch rausgeflossen sind in diesem Traum oder so.
Mhm.
Und das aber war, bevor irgendwie überhaupt das eine Frage war, also wo es noch gar nicht irgendwie darum ging, ob
ja, aber hast du unterschwellig vielleicht sogar schon ein bisschen gemerkt, dass es sich auseinander dividiert?
Ja, genau. Also vielleicht war das schon so ein irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, was sie am Anfang hatte, sie doch auch erzählt noch mit dem Schauspieler, das hat ja so verschiedene Bedeutungen.
Das und irgendwie neue Leute in dein Leben.
Genau, einmal das. Also das würde natürlich passen auch irgendwie, weil ich jetzt halt gerade, ja, irgendwie sage ich mal so ein bisschen wieder offener bin für irgendwie neue Bindungen.
Hört, hört.
aber nicht irgendwelche Podcast-Fans. Also ihr braucht mir keine E-Mail schreiben. genau, und dann war aber das war irgendwie auch irgendwas mit diesem so, dass man sich von irgendwas verabschiedet. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Aber genau, das hat irgendwie schon so ein bisschen gepasst in das, was dann so danach passiert ist. Fand ich schon irgendwie ganz witzig. Aber ich wüsste jetzt nicht, oder was verbindest du mit Leonardo DiCaprio? Irgendwelche Eigenschaften? Sie meinte ja auch, dass man irgendwie, dass man auf Schauspieler manchmal irgendwelche Eigenschaften projiziert, die man selbst gerade gerne hätte oder so.
Nee, er stirbt halt.
Er stirbt?
Ja, ja, also bei Titanic
meinst du?
Ja, Spoiler-Alert, falls irgendjemand noch nicht Titanic gesehen hat.
Oh, noch nicht gesehen hat, ja, stimmt. Ach so, nee, ah, deswegen ja kommst du mit dem Männerhass, oder wie, weil du denkst, ich
nein, weil er so widerlichen Glibber ausstübbelt. Weil er so widerliches Glibber in deinem Traum von sich gibt.
Ja, ich glaube, ich verbinde ihn eher mit, ich glaube, wenn ich an ihn denke, denke ich zuerst an diesen Film The Wolf of Wall Street, wo er wo ich
der ist aber hot
sexy
in dem
finde.
Film.
Genau.
Du findest ihn nicht sexy oder findest
doch,
ihn sexy?
Doch, wo ich ihn sexy finde.
Ja, ich kann es sagen.
Also vielleicht ist das irgendwie mein unternehmerischer Anteil, der da anklopft und sagt, ich will jetzt auch so eine ausbeuterische Kapitalistin werden. Würde auch wieder passen, weil die Person, über die ich davor geredet habe, fand es immer ganz schlimm, wenn ich so kapitalistische Gedanken hatte. Das heißt,
dann vielleicht passt das sogar auch das auf ja Dating, vielleicht ne? Alles fügt sich jetzt alles zusammen. Ja. Aber fandest du das mit dem Lusttropfen dann eigentlich grundsätzlich irgendwie hot? Weil du stehst doch eher so auf solche Sachen? Oder
ja,
fandest
ja,
du es eigentlich
das,
auch
ja.
eher eklig?
Nee, ich mochte das schon sehr gern. Also ich habe mit ihr, Alena heißt sie übrigens, noch so ein bisschen gequatscht und da meinte sie auch, genau weil sie ja jetzt nicht wusste, ob ich irgendwie auch von Kunden oder sowas Lusttropfen abbekomme, aufnehme, wie auch immer. Genau, also sie hatte glaube ich eher so daran gedacht, dass es ja auch sein könnte, dass ich jetzt irgendwie dass ich irgendwie doch Oralsex mit, auch mal ohne Kondom oder sowas und man, also am Anfang oder keine Ahnung, und man dann so diese Lusttropfen und dann meinte sie halt so, und das sind ja vielleicht Energien, die du aufnimmst, mit denen du eben keine gemeinsame Zukunft planst und deswegen die
also
wieder ausstoßen
diese,
willst.
Ja, dass du keine Lust mehr auf Escort hast, das war so eine These. Das habe ich auch so ein bisschen rausgehört, dass das eine These von ihr
ja.
war.
Nee, sie meinte gar nicht so keine Lust auf Escort, sondern so wirklich dieses, dass ich diese Energien von diesen Menschen quasi ausstoßen will irgendwie, weil die sich irgendwie ansammeln. Aber genau, also da ich das tatsächlich nicht mache und das nämlich auch wirklich eklig fände. Also es ist echt so, ich merke so, also ich bin halt so, ich will so, dass ich so in dem Date 100% da bin und 100% mit der Person irgendwie auch so verschmelze und mich auf die einlasse. Aber ich würde niemals wollen, dass irgendwas von einem Date noch länger als die Dauer des Dates anhält. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, deswegen würde ich zum Beispiel also so Körperflüssigkeiten schlucken oder sowas, was dann so in meinem Körper verbleibt, das würde ich auf gar keinen Fall wollen. Also ich bin auch nach einem Date, muss ich auch zu Hause sofort duschen und sowas. Gar nicht, weil ich das irgendwie eklig finde, sondern einfach, weil das für mich so ein abgegrenzter Raum ist und der hat irgendwie dann in meinem Privatleben nichts zu suchen. Also genau, deswegen also gibt es das bei mir tatsächlich nicht. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht für den Traum relevant. Aber es passt halt auch viel besser eben mit meiner privaten Geschichte so gerade.
Sehr spannend. Ich finde das sehr cool, dass wir über den Podcast hier wie so eine Art kleine Wissensarmee von Leuten haben, die uns, wenn wir irgendwie wissen wollen, hey, was bedeutet dieser Traum, uns direkt mal irgendwie Sachen schicken.
Ja, fand ich auch echt ziemlich cool. Müssten wir eigentlich viel öfter haben. Ich habe Alena auch mal unten verlinkt. Also wer auch mal ein Escort-Date mit eventueller Traumdeutung will, kann sich ja mal bei ihr melden.
Geil. Ja, ich sehe hier, dass du in der unserer Vorbereitung, also du machst ja immer die Redaktion und Planung. Und ich sehe hier irgendwie, dass du noch einen kleinen Punkt zu Fantasien hast, nämlich Emotionen spielen eine Rolle bei Fantasien. Was meinst du, also was hast du da rausgefunden?
Genau, das war einfach noch so eine Kleinigkeit, die ich auch noch ganz interessant fand, wo es halt darum ging, auch so, was für Emotionen sind sehr präsent in so sexuellen Peak Experiences quasi. Und weil es da auch, ich würde sagen, vielleicht vor allem so in der älteren Sexualtherapie so Ideen gab von, ja, man muss, Hauptsache man ist entspannt, so, ne? Und dann gab es irgendwie Übungen, die man gemacht hat, wo man irgendwie versucht hat, zusammen eben ganz in die Entspannung zu kommen und sowas und irgendwie bloß keine Angst haben und sowas, weil guter Sex ist dann, wenn wir halt so komplett entspannt und sind und uns komplett sicher fühlen und so. Und er hat eben auch in seinen Studien so rausgefunden, dass es eigentlich eben gar nicht so ist. Passt ja auch mit diesem Anziehung und Hindernisse sind dann irgendwie Erregung. Und er hat da irgendwie auch so, so Gefühlsrubriken gemacht, die wir halt oft haben während Fantasien oder eben so sexuellen tollen Erfahrungen. Genau, und eine Sache ist eben so dieses Nähe-Ding, ne? Also irgendwie Gefühle von irgendwie Liebe, Zärtlichkeit, Verbindung. Das passt vielleicht auch in diese ganze Sehnsucht- und Vorfreude-Rubrik irgendwie rein. Und aber so große andere Unterrubriken, die er quasi so gefunden hat, sind eben Unsicherheit. Also da spielt irgendwie Angst, Verletzlichkeit, Schwäche. Ne, das ist vielleicht genau auch bei dir, wenn du irgendwie entführt wirst oder sowas, fühlst du dich halt irgendwie voll unsicher. Das ist einfach Angst so. Vielleicht ist es auch bei so, wenn man so Verletzung von Verboten, ne, dass man Angst hat, erwischt zu werden. Also Angst ist halt so ein eben voll das Aphrodisiak.
Aphrodisiakum.
Genau, das heißt, wenn man dann halt versucht, irgendwie in die Entspannung zu kommen, kann es halt sein, dass es halt genau das Gegenteil ist von irgendwie gut für Sexualität, ne?
Interessant.
Ja, genau, also Unsicherheit ist so diese Rubrik. Dann Schuld gibt's auch noch. Da passt irgendwie so Reue, Ungezogenheit, Scham und sowas mit rein. Genau, das habe ich vielleicht so, wenn ich halt mit einem Ex-Freund was hab oder wenn ich eigentlich gerade in einer Beziehung bin, ne, dann fühle ich halt irgendwie, dann fühle ich halt Schuld, weil ich irgendwie fremdgehe. Ich glaube, Scham könnte sogar so ein bisschen so bei diesen, so in diesem Büro mit diesem Loser-Typen, der irgendwie überhaupt nicht toll ist und dass da irgendwie auch so ein Gefühl von Scham einfach so in der Luft schwebt bei mir in dieser Fantasie. Genau, und das Letzte ist halt Wut, ne? Also da ist wirklich irgendwie Boshaftigkeit, Rache, Wut, so diese Art von Gefühlen.
Also ich frage mich jetzt gerade, wie das zum Beispiel ist, wenn man jetzt zum Beispiel eben einen bestimmten Fetisch hat, wie zum Beispiel Schuhfetisch oder Fußfetisch und sich dann einfach in der Fantasie Füße vorstellt oder so, dann ist es entweder, vielleicht ist es dann diese Sehnsucht nach dieser einen Sache, die einen so antörnt. Weil ich kenne halt auch sehr viele, ich würde auch jetzt mal wieder sagen, vor allem als Männer definierte Personen, die dann sagen, ich finde es einfach nur geil, so zu sehen, wie so eine Frau irgendwie im Porno einbläst oder so, wie sie sich selber macht oder so voyeuristisches, eben so eine nackte Frau sehen. Das ist ja so sehr, sehr visuell dann in dieser Richtung und gar nicht so eine Story in dem Sinne, so für die zuschauenden Personen. Und dann frage ich mich, wäre das dann nicht ein bisschen einfach, das irgendwie so als Sehnsucht und Hindernis hinzustellen, weil vielleicht würden die Leute auch gar nichts dagegen haben, wenn die Frau dann auch irgendwie bei denen ist oder so. Also,
Naja, ich glaube, das kann man halt nicht so verallgemeinern, aber ich glaube, also was halt, also das ist ja so, ne, die sagt, ach, das ist bei mir einfach so. Irgendwie, ne? Also es ist ja oft auch bei so sexuellen Funktionsstörungen oder so, dass es immer so beschrieben wird als so ein, mir passiert das einfach, das ist bei mir einfach so, das kann man auch nicht ändern oder so. Ne? Das, so bin ich halt so. Es ist halt so, dass sobald ich in eine Frau eindringe, komme ich einfach sofort oder so. Oder ich habe einfach keine Lust. Ist ja bei mir so ein typisches Ding, ne, in längeren Beziehungen. Ich bin einfach so, ich bin da dem ausgeliefert oder so. Und ich glaube halt, dass das oft einfach so ein sich das nicht genau angucken ist, sondern so dieses ich bin einfach so ist halt von diesem ja, ich kann halt einfach nicht anders. Und was aber eben oft dahinter steckt, ist halt schon so ein ich will halt nicht anders. Und mein Körper symbolisiert mir das halt durch vielleicht irgendwelche Störungen oder sonst irgendwas oder so. Ja, Fetischismus ist für mich auf jeden Fall keine Störung. Wollte ich jetzt nur so, weil es in so eine ähnliche Richtung fällt.
Aber du meinst, du willst anregen, dass Leute so trotzdem sich das mal anschauen und überlegen, ob man es kategorisieren kann oder so? Einfach nur so aus Neugierde. Nicht, weil man jetzt was ändern will an irgendeinem Fetisch oder irgendeiner Vorliebe, sondern dass es einfach Sinn macht, sich das trotzdem mal anzuschauen, um dann halt rauszufinden, okay, bin ich jetzt eher der Typ, der ist irgendwie, aus welche Gefühle sind da, Emotionen sind da sehr stark oder so?
Genau, also ich glaube, sich nur besser so, kennenzulernen, wüsste ich jetzt, ne, also kann ja irgendwie nie schaden und vielleicht kann man es halt sogar nutzen, indem man es eben noch mehr ausbaut und noch mehr verschiedene Varianten davon findet, wie man damit spielen kann oder so. Genau, und ich finde es eben schon interessant, mir dann so Kleinigkeiten anzuschauen. Also was genau oder welcher Moment genau ist es denn, wenn ich sage, ja, ich bin einfach so, ne? Also dieses, was ist denn der Moment, der reinkickt oder so? Also wenn ich mir ein Porno anschaue, ist es dann der Moment, wo sie auf einmal nach oben guckt und dann geht es vielleicht eher um Macht, ne? Oder ist es der Moment, wo ich gar nicht weiß, ob ich die eigentlich gerade so heiß finde, die in dem Porno, dann ist es vielleicht eher Ambivalenz. Oder,
also oder es ist gibt es ja dann so, dass ich weiß, dass Pornos böse sind und ich mich schäme, diesen Porno zu schauen und es dadurch aber irgendwie dann auch in dem Moment geil ist und ich mich danach halt irgendwie scheiße fühle oder so.
Ja.
Gibt es ja auch viel.
Genau, also so, was ist denn der Moment quasi, der mich irgendwie dann doch kickt? Und bei diesen Gefühlen ist halt das interessant oder auch generell bei den Mustern, vielleicht um das nochmal klar zu machen, dass oft dann diese erotische Erfahrung passiert, wenn das quasi genau umgekehrt wird. Also dass es oft so ein Überwinden davon ja dann ist. Ne? Also dass ich dann eben oft zum Beispiel, ich schäme mich total, jetzt irgendwie gleich ein Porno gucken zu wollen. Und dann in dem Moment, wo ich das irgendwie loslasse und sage, oh, ich mach's jetzt aber einfach, dann entsteht so diese Lust auch oft. Oder ich habe irgendwie Angst oder bin irgendwie ambivalent und dann haben wir Sex, also so, dass oft quasi dieses, dass sich dann dieses Gefühl, was quasi den Turn-on gibt, sich dann beim Sex quasi genau umdreht. So, oder?
Hast du irgendwie auch so eine Erklärung dafür, dass man sich manchmal in seiner sexuellen Fantasie nicht vorstellt, dass man selber die Person ist, der das passiert, sondern dass man so von einer Vogelperspektive guckt oder aus einer anderen Perspektive oder plötzlich die Perspektive des Mannes einnimmt oder so. Das passiert nämlich auch manchmal, dass ich dann wie so einen Perspektivwechsel habe, wie so einen Szenenwechsel, wo ich dann plötzlich der Mann bin. Dann bin ich wieder ich selbst, dann bin ich wieder irgendeine andere Frau.
Stimmt, das habe ich auch. Ja, hat vielleicht auch dann irgendwas mit, also wenn es so dieses Machtambivalenz, Suche nach Macht ist, dann willst du vielleicht manchmal in der Position von dem Machtvollen sein und das irgendwie fühlen und dann wieder in der von der Machtlosen oder so.
Ja, stimmt. Also auf jeden Fall sehr, ich finde es auf jeden Fall auch sehr cool, sich damit irgendwie noch näher zu beschäftigen, weil ich habe jetzt festgestellt, dass ich viel mehr, seit wir darüber geredet haben, viel mehr analysierend auch manchmal bin bei meinen Fantasien, was jetzt nicht störend ist oder so, sondern dass ich dann halt irgendwie nur noch mehr rausfinde, ah ja, okay, ich könnte ja vielleicht das nochmal einbauen oder das nochmal einbauen und auch irgendwie viel offener bin anderen Fantasien gegenüber, die so ein bisschen mehr zu begreifen, was das für eine Struktur hat und dann auch weiter zu spinnen. Also zum Beispiel, als mir mein Kunde dann erzählt hat, er steht halt da drauf, dass er sich das irgendwie so vorstellt, dass ich glaube nicht mal er selber, sondern irgendein anderer Mann von mir gezeichnet wird und sich dann sozusagen auf meine Anweisung hin einen runterholt, dann habe ich das ja auch ausgebaut, weil ich dann so begriffen habe, okay, es geht ihm irgendwie so darum, dass er eine Legitimation dafür hat, das zu machen und irgendwie darum, dass er betrachtet wird. Und dann kam ja so die Idee, dass ich noch eine zweite Person dazu hole, die dann auch noch betrachtet und die darauf vielleicht noch eine andere Reaktion hat als ich. Und dann hat er so mehr Auswahl und dann ist plötzlich mehr los, weil dann eben eine dritte Person da ist. Und ich konnte dann, weil ich sozusagen so ein bisschen die Fantasie an sich so gecheckt habe, das dann noch so mehr ausbauen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, voll. Das ist halt auch wieder dieses Überwinden von irgendwas, ne? Also, dass er eigentlich sich dafür schämt oder schämen würde, vor jemandem zu masturbieren. Und dann, als dann diese Legitimation kommt, Das ist quasi dann so diese Umkehr, die dann quasi diese krasse sexuelle Erregung dann irgendwie auch so macht.
Ja, also, und das ist ja auch sein Thema. Also sein Thema ist ja, dass er sich schämt, vor anderen Leuten zu masturbieren. Also es war ja wirklich so, dass er sich dafür geschämt hat, das zu machen.
Genau, und da sind wir natürlich dann direkt in dem, was du vorhin meintest, was bringt mir das Warum dahinter zu wissen, ne? Weil oft liegen halt, also jetzt wissen wir quasi vielleicht, was sein Thema ist oder sowas oder sein Muster. Und das Warum ist ja was vielleicht tatsächlich für ihn Leidensdruck erzeugt, ne? Also dieses, vielleicht steckt da nicht nur, ich schäme mich zu masturbieren, sondern ich schäme mich generell, mich in der Lust zu zeigen. Ich schäme mich, mich verletzlich zu zeigen. Ich müsste als
Mann zu sein.
Genau, ich müsste als Mann, müsste ich jederzeit volle Kontrolle haben oder so. Und das heißt, das sind ja auch oft quasi tatsächliche, ich sag mal, Lebenskonflikte, die wir haben, die dann über diese Sexualität irgendwie verarbeitet werden oder ausgelebt werden. Und dann ist es natürlich voll interessant, wenn man jetzt auch, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel eine Therapie macht, quasi über diese Fantasien auch daran zu kommen, was sind denn Lebensthemen, an denen man vielleicht mal arbeiten könnte. So.
Genau. Also. Und das alles ohne jemals irgendeine Fantasie zu pathologisieren. Das wollte ich nochmal super klarstellen. Alle Fantasien, die dürfen genauso sein, wie sie sind. Und die müssen nicht verändert werden, gar nicht. Also die dürfen einfach so sein. Und wenn man daran Spaß hat, dann darf man die einfach immer wieder benutzen und haben, auch wenn das absolut verwerfliche Dinge sind, wenn es Dinge sind, die du niemals erzählen dürftest, weil du sonst, was weiß ich was. Also das ist voll in Ordnung, die einfach so zu haben, wenn man sie vielleicht dann, wenn die wirklich super verwerflich sind, vielleicht trotzdem mal zu reflektieren, okay, warum? Oder vielleicht mal so ein bisschen reinzugehen da. Aber solange es Fantasien sind und bleiben, ist das ja völlig frei.
Ja.
Und auch nicht irgendwie schlimm oder so. Jeder Mensch hat halt solche Fantasien. Und ich unterhalte mich so viel mit Menschen über Sexualität. Und ich finde da manchmal so Sachen raus, die so verrückt sind, auf was Leute stehen und was Leute für Fantasien haben. Ich finde das ja total geil, also total spannend, was dann so plötzlich für Turn-ons um die Ecke kommen.
Ja. Ja, cool. Das war doch wieder interessant. Mich würde mal interessieren bei euch da draußen, ob ihr so in einem von diesen vier Punkten euch am ehesten in euren Fantasien wiedererkennt. Also entweder dieses Sehnsucht und Vorfreude oder Verletzung von Verboten oder eben dieses Macht, Suche nach Macht oder Ambivalenz überwinden. Könnt ihr mal abstimmen und dann wissen wir mal so, was so der Renner ist heutzutage. Und
genau, es wird mit Sicherheit immer eine Mischung von allem sein, aber man hat ja vielleicht eher so eine Tendenz. Also bei mir wäre es dann eher die Macht und bei dir wäre es dann eher die Ambivalenz, oder?
Vielleicht können wir auch so machen, dass man mehrere ankreuzen kann. Obwohl, dann kreuzen wir manchmal einfach alle an. Ja, ich weiß, also ich glaube, bei mir ist es in der Realität Sehnsucht und Vorfreude. Also so jemanden unbedingt wollen und nicht rankommen und dann doch endlich rankommen. Und in der Fantasie wahrscheinlich so Ambivalenz überwinden.
Ah ja, vielleicht müssen wir es dann einfach auf Fantasien beziehen. Welche Fantasien haben das Kernthema? Und die Realität ist dann nochmal ein anderes Kernthema vielleicht.
Ja, ihr könnt uns ja in die Kommentare dann schreiben, welches Kernthema oder welches Muster du so aus der Realität, aus deinen Peak Experiences kennst.
Genau, und ob sich das dann von deinen Fantasien unterscheidet oder nicht.
Ja.
Ja, spannend. Spannende cool. Folge, Lenia.
Ja.
Und an alle euch da draußen, wenn ihr uns toll findet, dann gebt uns doch bitte mal 5 Sterne. Das hilft sehr. Und ihr könnt uns bei Patreon folgen, abonnieren. Dann unterstützt ihr auch nochmal unsere Tätigkeit.
Und hört so einmal die Woche ungefähr, was wir gerade so erleben. So
sehen wir hier Sprachnachrichten.
Genau.
Genau. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Freitag.
Ja.
Und bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Geliebte auf Zeit.